Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chief Data Scientist und Head of Product Management bei der Sharepass. Und das heutige Thema, wie man Low-Code als Wettbewerbsvorteil nutzen kann. Hallo und herzlich willkommen, Sharom Dadashnia.
Hallo Christopher, ich freue mich auch sehr hier zu sein und freue mich auch auf den Austausch und das Gespräch jetzt.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Sharom, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich mal über dieses Thema sprechen, wie man Low-Code als Wettbewerbsvorteil nutzen kann, und wir möchten da heute wirklich sehr in die Tiefe gehen, dass wir mal durchgehen, okay, wie sieht das in der Praxis aus, wo sind da vielleicht die Grenzen, wo entwickelt sich auch das ganze Thema Low-Code in die Zukunft, also wie sehen da diese Trends aus? Darüber sprechen wir gleich, aber bevor wir darüber sprechen, ich habe jetzt erwähnt, du bist Chief Data Scientist und Head of Product Management bei der Sharepass. Erzähl mal gerne, was machst du da konkret?
Genau, also als Produktmanager verantworte ich natürlich die komplette Thematik der strategischen Weiterentwicklung unserer Plattform und auch die Priorisierung in Bezug auf neue Features, die wir dann in die Plattform einprogrammieren möchten oder müssen, ja. Und das ist eigentlich eine sehr vielfältige Aufgabe. Das heißt, man hat eigentlich immer einen Austausch mit Kunden, weil die sind natürlich irgendwo der Haupttreiber der Thematiken, die wir im Produkt umsetzen. Aber natürlich auch unsere internen Stakeholder wie das Delivery Team, also unsere Consulting Unit, die auch mit den Kunden zusammenarbeitet und auch selbst immer wieder Input liefert. Das Thema Sales ist auch ein Thema. Was brauchen wir auch in Zukunft? Was wird aktuell gerade bei unseren Kunden nachgefragt? Und technische Anforderungen, also das ist das Development Team, was wir haben, die auch irgendwo immer noch technische Thematiken mit einstreuen. Und ganz wichtig letztlich für die 3-5 Jahressicht auch, dass man so eine Strategie entwickelt. Wie entwickelt sich der Markt letztlich? Ja, also was passiert vor der Welle? Ja. Was könnten Kunden in 2-3 Jahren auch nachfragen? Ja, es ist ja auch so ein Thema, dass man da so eine Balance finden muss. Ja, was hat der Kunde jetzt aktuell für ein Problem? Aber so ein bisschen auch zukunftsweisend. Was müssen wir in Zukunft reinbringen? Und das sind so die Themen aus dem Product Management. Das Thema Data Science liegt auch bei mir. Und zwar haben wir vor ungefähr 3 Jahren das Thema AI auch für uns entdeckt. Und haben dann eigentlich eine Win-Win-Situation geschaffen. Das heißt, heutzutage, wenn man Prozesse digitalisiert, steht die Automatisierung natürlich auch direkt dann auf der Agenda, im besten Fall. Und AI ist dann natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wie kann man einzelne Prozessschritte oder vielleicht komplette Prozessketten, wie man sie kennt, teilautomatisieren oder komplett automatisieren. Ja, und da haben wir gesehen, dass wir eigene Ansätze auch entwickeln können. Das ist auch zusammen mit einem Team von aktuell 3 Personen, die wirklich auch dedizierte AI-Services bauen für bestimmte Prozessabläufe. Ja, das reicht von beispielsweise dem automatischen Verarbeiten von Lieferscheindokumenten, Rechnungserkennung beispielsweise, aber auch Anomalieerkennung in großen Datensätzen. Ja, das heißt, irgendwelche Buchungssysteme, ob es jetzt Standardbuchungen in SAP beispielsweise sind oder auch andere Systeme, die können wir analysieren, können dann Anomalien aufzeigen und das Ganze einarbeiten. Und NLP, also natürliche Sprachverarbeitung, Natural Language Processing, ist auch ein großes Thema. Das heißt, wir schauen eigentlich nicht auf die Methode, die wir verwenden und versuchen, sie irgendwie in einen Prozess zu bringen, sondern schauen uns den Prozess an, erkennen ein Potenzial gegebenenfalls, schauen uns die Daten an und bauen dann so als i-Tüpfelchen der Digitalisierung auch nochmal so einen Automation-Service mit ein. Ja, aber alles im Ökosystem der Sharepass-Plattform, sowohl für die Entwicklung als auch später für die Ausführung. Ja, weil die Daten müssen ja dann irgendwie auch an die KI gebracht werden und es muss was visualisiert werden. Das heißt, Low-Code ist da immer ein Thema, weil am Ende des Tages nutzt der Mensch das System und auch wenn die KI einen Vorschlag generiert für eine Entscheidung, muss es dann natürlich irgendwo wieder zum Endanwender kommen. Das passiert dann via Low-Code, ja.
Und lass uns da jetzt gleich mal in die Praxis reingehen. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du natürlich im stetigen Austausch mit unterschiedlichen Unternehmen bist. Und für mich wäre mal spannend, was sind denn so aktuell die Hauptgründe, warum Unternehmen Low-Code-Plattformen einsetzen oder warum auch Low-Code-Plattformen nicht eingesetzt werden in Unternehmen?
Das ist natürlich einer der Hauptgründe. Es ist ein Thema, was sehr, sehr gehypt wird aktuell, aber dem Hype entgegnet auch wirklich ein strategischer Mehrwert. Und zwar wissen wir alle, dass eigentlich immer mehr Software in Unternehmen eingesetzt werden muss. Also die Digitalisierung durchdringt ja alle Unternehmensbereiche und für Digitalisierung braucht man auch Entwickler oder Entwicklerinnen. Ja, also diese Ressourcen sind natürlich irgendwo sehr, sehr rar gesät. Ja. Das heißt, man versucht zum einen Vorteil zu schaffen, indem man das Programmieren etwas einfacher macht. Deswegen das Thema Low-Code, ja, das heißt, mit weniger Hürde in eine Programmierung einzusteigen. Das stellen sich vielleicht manche Firmen etwas einfacher vor, als es tatsächlich ist. Also man braucht schon auch etwas Verständnis, wie eine Software dann vielleicht auch aufgebaut wird oder was man in einer Software alles braucht. Aber die Anforderungen, die man jetzt sich überlegt, ja, welches Feld muss jetzt beispielsweise auf einem UI dargestellt werden, wie ist der konkrete Prozessablauf, welche Rollen, welche Akteure spielen in dem Prozess mit. Das sind alles Themen, die auch eine, ja, ich sag jetzt mal Fachabteilung gut abschätzen kann. Und deswegen versucht man das ganze Thema näher an die Fachabteilung zu bringen. Ich vergleiche das immer mit der Analogie mit den Excel Power Usern sozusagen. Ja, das heißt, früher hat man aufgrund von nicht vorhandenen Low-Code-Plattformen immer versucht, seine eigenen Tools auch mal in Excel umzusetzen. Ja, das ist natürlich aus IT-Sicht ein großes Problem. Man hat keine Wartbarkeit in solchen Lösungen. Ja, das, wenn jemand das Unternehmen verlässt, geht das Know-how auch mit. Ja, also jeder kennt es, glaube ich, dass irgendwo Excel-Lösungen existieren, wo keiner mehr durchblickt, ob das irgendwie funktioniert. Und dem muss man auch entgegnen. Ja, dass man diese Lösung halt auch auf eine, ich sag jetzt mal, wartbare und auch irgendwie überschaubare Plattform bringt, dass die IT weiß, was passiert. Also weg von Schatten-IT beispielsweise. Und in Summe, also fehlende Ressourcen auch in der Entwicklung. Ja. Auf der anderen Seite Fachabteilungen, die den extremen Bedarf haben an Software. Und das Thema Time to Market, also wie schnell bekomme ich eine Idee umgesetzt und in eine lauffähige Software übertragen. Das ist eigentlich so der, aus meiner Sicht, Hauptgrund, dass man sich mit dem Thema Low-Code-Plattform beschäftigt.
Mhm. Und du hast es schon erwähnt, dass man dadurch im Prinzip so eine Plattform schafft, dass Fachbereiche und IT eigentlich besser und in einer sicheren Umgebung zusammenarbeiten können. Du hast jetzt zwar schon angedeutet, es verschiebt sich immer mehr in Richtung den Fachbereichen, aber siehst du Low-Code auch als extrem gutes Werkzeug für Entwickler, dass die eigentlich den Job, den sie eh schon machen, noch viel schneller machen können?
Ja, also ist eine gute Anknüpfung und zwar hat man ja eine gesamte Wertschöpfung von dem Thema, von der Idee bis zur tatsächlichen Software. Und es ist oft so, also der Appetit kommt beim Essen sozusagen, wenn man dann in der Fachabteilung startet mit einer einfachen Applikation, merkt man relativ schnell, dass die Anforderungen höher werden. Ja, also das heißt, dass dann auch der Bereich Low-Code irgendwo verlassen wird. Und es wichtig ist, dass man die gesamte Wertschöpfung dann auch abdeckt, dass man eine Konvergenz schafft zwischen Low- und Pro-Code, wie wir es nennen. Ja, also da gibt es noch zahlreiche Abstufungen beispielsweise, dass man dann auch Advanced Low-Code beispielsweise mit einbezieht oder das Thema Pro-Code erst ganz nach hinten schiebt. Aber es ist definitiv zu sehen, dass man da von dem einen Aspekt wirklich eine Konvergenz schafft. Ja? Das heißt, man startet im Low-Code und wenn es komplexer wird, geht man in den Pro-Code. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir auch schauen müssen, dass wir in solchen Plattformen auch die Pro-Coder abholen, in Anführungszeichen. Also das soll so sein. Also Status heute ist es so, eine Fachabteilung hat eine Spezifikation gibt die rüber zur IT und die Entwickler bauen dann eine Plattform oder ein System auf. Ja? Und durch Low-Code-Plattformen schafft man durch die Integration auch von Pro-Code eine viel, viel einfachere Kommunikation auch zwischen den beiden Welten. Ja? Das heißt, die Anforderungen starten in der Fachabteilung, es werden UIs gebaut, es werden Abläufe definiert und nur punktuell an manchen Stellen, wo die Requirements etwas tiefer gehen, kommt dann ein Entwickler zum Einsatz. Das heißt, dieser Hebel, dass man mit weniger Entwickler oder Entwicklerin mehr erreicht, ist ganz, ganz wichtig. Und das ganze Thema Produktivsetzung, ja, was auch in der für wirkliche, faktische Developer keine Hürde, aber Aufwand bedeutet, das muss auch von solchen Plattformen abgedeckt sein. Das heißt, der Pro-Code-Entwickler kümmert sich eigentlich nur um den Code und die, ja, sage ich jetzt mal, Anforderungen, die jetzt nicht in Low-Code abgedeckt werden können, stellt das auf der Plattform zur Verfügung. Es kann auch später vielleicht nochmal genutzt werden, ja, von einem, man kann sich das vorstellen wie so ein Lego-Baustein, ja, wenn der mal steht und auf der Plattform deployed ist technisch, kann der auch in künftigen Low-Code-Projekten wieder genutzt werden. Ja, das heißt, wenn man mal eine technische Anbindung gebaut hat, kann das wiederverwendet werden. Ja. Und so helfen wir auch den Pro-Code-Entwicklern auf solchen Plattformen, das ist keine leichte Aufgabe, aber das ist möglich, dass man auch die Entwicklung von wirklichem Programmiercode erleichtert. Ja, das ist wichtig. Man hat ja viele Frameworks aktuell schon, die man nutzen kann, die einem das Leben leichter machen, aber das ganze Thema, man baut Software, man checkt sie ein, sie wird automatisch getestet, sie wird deployed, sie wird paketiert, in einen Container gepackt, dass es auch skalierfähig ist und in der Plattform ja, verteilt. Das ganze DevOps-Thema ist aus unserer Sicht gesehen und auch aus Marktsicht sehr wichtig. Ja.
Und lass uns vielleicht mal so ein ganz konkretes Beispiel durchgehen. Weil du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass die Anforderungen natürlich aus dem Fachbereich oder im Fachbereich festgestellt werden, dass sie dann, wenn sie an gewisse Hürden stoßen, mit der IT nochmal enger zusammenarbeiten, dass die dann weitermachen bis hin zum Deployment, bis hin zur zukünftigen Wartung, Weiterentwicklung, erneute Nutzung von ähnlichen Bausteinen. Lass uns mal jetzt so einen ganz konkreten Use Case vielleicht aus der Praxis durchgehen, wie du eben verschiedene Unternehmen beobachtest, wie die Konzepte dann wirklich in der Praxis aussehen, sodass es 100%ig greifbar ist.
Ja, also man spricht ja oftmals von Fusion Teams, ja, das heißt, dass man wirklich sagt, man hat eine Fachabteilung und ein Entwicklungsteam und die arbeiten zusammen auf der Plattform. Ja. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Requirements Document. Ja. Also man hat normalerweise eine Spezifikation und die fällt weg. Die Fachabteilung modelliert in BPMN beispielsweise einen Prozess. Das heißt, man hat sowieso schon mal irgendwo eine beschreibbarere Form, wie wenn das jetzt beispielsweise in Text, in Prosa untergeschrieben wird. Also die Kommunikationssprache in dem Sinn oder der gemeinsame Nenner ist der Geschäftsprozess, der modelliert wird. Genauso wie oftmals müssen sich Entwickler fragen, ja, welche Datenbank oder welche Attribute muss ich denn in der Datenbank abspeichern, ja? Das ergibt sich dann auch aus einem User Interface beispielsweise auch oft, ja. Das heißt, der Fachabteilung modelliert das UI und der Entwickler weiß dann auch direkt, was in der Datenbank gespeichert wird und moderne oder Low-Code Application Platforms bieten auch die Möglichkeit, dies auch direkt anzulegen, ja. Das heißt, der Entwickler muss sich nicht rumschlagen mit Datenmodellen und so weiter, sondern also dieser ganze Kommunikationsweg, ja, fällt weg und wird reduziert, dadurch, dass man eigentlich eine andere Art an den Tag legt, wie man vorgeht in den Projekten. Ja. Und das bringt einen enormen Vorteil, nicht nur in dem Speed, ja, weil unnötige Kommunikationsschleifen wegfallen, sondern wirklich auch in der faktischen Tätigkeit. Ja. Also die Fachabteilung bildet das Gerüst, kann auch einzelne Funktionalitäten schon so umsetzen, dass es funktioniert. Ja. Aber letztlich ist es dann auch so, dass nur noch punktuell dann weiter programmiert werden muss. Ja? Also das ist so ein Vorteil aus allen verschiedenen Bereichen. Ja?
Und genau, jetzt sind wir da angekommen, dass im Prinzip wir haben die Anforderungen verstanden. Wir haben uns im Prinzip darauf geeinigt, dass wir eine gleiche Sprache haben, wie zum Beispiel BPMN, dass der Prozess völlig klar ist. Wir haben standardisierte Wege, um miteinander zu kommunizieren. Wir sind jetzt da angekommen, wo dann die IT vielleicht weitermachen muss, weil es eben für die Fachbereiche zu kompliziert wird. Wie sieht dann eben der nächste konkrete Schritt aus? Der nächste konkrete Schritt könnte ja sein, dass die ID fertig geworden ist und jetzt quasi das ganze Ding live schalten möchte. Wie ist da der nächste Schritt?
Ja, also typischerweise ist es so, dass die IT dann wirklich einzelne, ja, Package Business Capabilities, so wie wir es nennen, baut. Ja, das heißt, eine, sag ich jetzt mal, Kreditwürdigkeitsprüfung, ja, die jetzt an verschiedene Fachsysteme angeknüpft wird und Daten extrahiert, zusammenführt und dann eine Entscheidung trifft. Ja, so ein Baustein, der wird dann gebaut von der IT und der wird dann wirklich faktisch verknüpft. In dem BPMN-Modell wird dann unter der Haube letztlich diese Funktionalität verknüpft und die wird dann letztlich von der Fachabteilung, wenn der Prozess ausgeführt wird, einfach aufgerufen. Ja, also man kann sich das sehr modular eigentlich vorstellen. Alles, was die Fachabteilung selbst bauen kann, ist dann so, wie die Fachabteilung es gebaut hat. Und wenn sie merkt, hier brauchen wir mehr Know-how, ja, und technischeres Verständnis von Entwicklern, dann wird in Anführungszeichen ein Post-it drangehängt und gesagt, hier bitte Kreditwürdigkeitsprüfung einbauen. So sieht es ungefähr aus. Und dann wissen die Entwickler eigentlich ganz genau, was sie tun müssen. Sie bekommen die Input-Daten, wissen, wie der Output aussehen soll. Und so läuft es dann nach und nach ab. Ja.
Und jetzt sind wir dann angekommen, dass wir fertig geworden sind. Und wir gehen davon aus, es funktioniert optimal. Wir haben alles richtig gemacht. Fachbereiche haben einen guten Job gemacht. IT hat einen guten Job gemacht. Aber wenn es produktiv ist, ist die Arbeit ja noch nicht getan, sondern die Anforderungen von Kunden, von Mitarbeitern verändern sich natürlich auch stetig und dadurch müssen auch die automatisierten Prozesse zum Beispiel auch angepasst werden. Wie sieht es dann in der Praxis aus, dass man diese bestehende Entwicklung weiter anpassen kann oder auch warten kann?
Genau. Also zum einen ist es ja von der Wartbarkeit so, wenn man jetzt irgendwo einen Fehler findet oder es wird beispielsweise, es ist ein Klassiker, man hat ein System angebunden und das System ist auf einmal auf einer anderen IP-Adresse gelandet, ja, dann muss das System natürlich das melden. Ja. Im Hintergrund muss das Monitoring natürlich so gebaut sein, auch in einer Low-Code-Plattform, dass man dann nicht als Fachanwender da steht und eigentlich keine Ahnung hat, was jetzt passiert, sondern unter der Haube muss ein Monitoring sein, das das proaktiv anzeigt. Ja. Das finden wir eigentlich ganz wichtig. Und dann kann man darauf reagieren, ja, entweder mit einem Application Support, ja, das heißt, entweder man hat einen Dienstleister, der mit einem die Lösung gebaut hat und der einem auch einen Application Support liefern kann, oder man hat es selbst gebaut und muss dann natürlich auch als Fachanwender, ja, oder als Fachabteilung da auch in so eine Art, ja, sag ich jetzt mal, Support-Funktion übergehen. Ja, das heißt, das muss schon gewährleistet sein. Das ist einmal so die, wie reagiert man darauf? Ja, aber wenn es Änderungen gibt, ist es so, dass der Geschäftsprozess, man kennt es, wenn ein System lebt, der Geschäftsprozess ändert sich auch über die Zeit immer wieder. Und dann wird das eigentlich mit der Basis, die man erstellt hat, auf der wird aufgebaut, es wird eine Änderung implementiert. Und die wird dann auch nochmal bereitgestellt. Ja, also in aktuellen Plattformen ist es mit einem Klick. Ja, das wird dann neu zur Verfügung gestellt. Unter der Haube ist es auch wichtig. Man kennt das. Prozesse haben auch Instanzen. Ja, also wenn man aus dem Blickwinkel das betrachtet. Also laufende Prozesse, die noch nicht abgeschlossen wurden, müssen natürlich mit der alten, in Anführungszeichen, Version noch zu Ende gefahren werden. Und wenn eine neue Instanz gestartet wird, ja, das geht aufgrund von modernen containerbasierten Technologien und Kubernetes beispielsweise sehr gut, dass man da auch verschiedene Versionen von einem Container hat. Und wenn es fertig ist, dann wird die neue Version dann beim nächsten Mal, beim nächsten Aufruf dargestellt, ja. Und das ist so die Thematik, wie man jetzt auch Änderungen quasi in der Software machen kann, während eigentlich im Live-Betrieb, ja. Also man ändert die Software ab, ihr Low-Code-Tooling deployed ist und beim nächsten Mal wird es dann bereitgestellt. Und was wir auch wichtig finden auch, ist das Thema Mining, also Process Mining in dem Sinn. Das heißt, wie kann ich jetzt als ja künftiger Admin einer solchen Plattform oder Process Owner letztlich auch sehen, wie hat denn der Prozess, den wir gebaut haben, eigentlich in der Vergangenheit performt? Ja, gibt es vielleicht Bottlenecks? Gibt es vielleicht solche Engpässe, wo man sieht, irgendwo fehlt eine Information, ja. Können wir die vielleicht auch künftig integrieren über einen Integrationsservice, ja? Das sind alles so Sachen, wo man dann auch, wie man es eigentlich kennt, über Process Analytics oder Process Mining letztlich Bottlenecks erkennt und auch seine eigenen Prozesse nochmal kritisch reflektieren kann. Und das ist dann letztlich so ein End-to-End-Ökosystem, wo man sagt, wenn man was baut, kann man es analysieren, wenn man Verbesserungen macht, kann man sie direkt einimplementieren. Ja, man steht da nicht mit dem Ergebnis da und fragt sich, was tut man jetzt, sondern man kann eigentlich direkt viel proaktiver werden und das Ganze dann direkt umsetzen.
Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es gut funktioniert in der Praxis. Und es gibt natürlich auch Meinungen, die stehen Low-Code oder auch No-Code-Plattformen eher kritisch gegenüber. Wo siehst du generell auch Grenzen, wo Low-Code weniger Sinn macht?
Also ganz klar das Thema Konvergenz von Low-Code und Pro-Code in Bezug auf steigende Anforderungen. Ja. Also wenn man sich für eine Low-Code-Plattform entscheidet, sollte man schauen, dass man da auch die Möglichkeit hat zu erweitern. Also rein aus einer technischen Perspektive. Es sind immer mal wieder Thematiken, ja, wo man sagt, wir brauchen ein einfaches Formular zum Sammeln von Kundendaten während eines Gesprächs. Nur um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Aber dann heißt es, ja, wenn wir aber das eingetragen haben, dann müssen wir auch dies und dieses Feld beispielsweise implementieren. Ja, das sind dann alles immer komplexer werdende Regelungen, wo man dann irgendwann gezwungen ist, aus diesem, sage ich jetzt mal, Korsett-Low-Code-Plattform auszubrechen und zu sagen, wir müssen im Pro-Code Erweiterung darstellen. Ja, das ist ganz normal. Ja, jedes Unternehmen will auch im Low-Code starten, aber oftmals, gerade im Enterprise-Kontext, werden Anforderungen sehr schnell größer. Anbindung von Rollenkonzepten, Active Directory beispielsweise, SAP-Rollenkonzepte, ja, das ist eigentlich alles, was man so als gegeben voraussetzt im Corporate-Kontext, wo man aber im Bereich Low-Code auch mit umgehen muss. Und dann haben wir nie ein Unternehmen, das ohne bestehende Systeme agiert. Das heißt, jedes Unternehmen hat mittlerweile ein ERP-System, es hat ein CRM-System beispielsweise, ein HCM-System, also eine Riesenlandschaft an bestehenden Tools und Services. Und oftmals ist es so, dass Prozesse Touchpoints haben zu fast allen Systemen, wenn man sie end-to-end denkt. Ja? Und wenn man sagt, man möchte jetzt end-to-end einen Prozess mit Low-Code nochmal auf eine nächste Ebene bringen, muss man integrieren können. Ja? Da kommen auch viele Plattformen an die Grenze, wo man sagt, man kann jetzt einen einfachen technischen REST-Call beispielsweise absetzen, aber die Quellsysteme haben selten diese, ja, sage ich jetzt mal, Funktionalität, die man direkt braucht, sondern man muss da eigentlich schon mal nochmal mit Integrationslayern arbeiten, um das Ganze zusammenzuführen und genau das anzuzeigen, was man beispielsweise möchte. Sales-Kontext, man möchte Daten aus dem SAP, wie viel Lagerbestand haben wir? Man hat ein CRM-System, wo man Informationen über die Top-Kunden bekommt. Man zieht die Daten zusammen und sagt, ja, den Top-Kunden gebe ich jetzt auf beispielsweise Waren, die schon länger liegen, einen Rabatt und schicke das Ganze direkt an die Kunden raus. Und auch mit der Hinterlegung im System sind wir noch in der Marge beispielsweise. Ja, können wir den Rabatt auch gewähren? Ja, wie sieht es mit den Versandzeiten aus und so weiter und so fort? Also das sind dann Szenarien tagtäglich, die man halt irgendwo sieht, die aber natürlich irgendwo ein bisschen anspruchsvoller sind. Und da kommt Low-Code schon an die Grenze, würde ich sagen. Ja?
Das heißt, wenn man eine Low-Code-Plattform auswählt, ist es extrem wichtig, dass man darauf achtet, wie gut ist diese Plattform überhaupt integrierbar in meine bestehende IT-Landschaft.
Richtig, ja, genau. Also wie lassen sich alle Daten der IT-Landschaft wirklich auch integrieren, auch vielleicht in potenziellen neuen Prozessen. Das ist so das Thema der Grenzen, sage ich jetzt mal. Und was viele auch unterschätzen, dass man sagt, man Low-Code, das kann ja die Fachabteilung dann machen, aber wir haben es auch oft schon gesehen, dass dann die Fachabteilungen starten und dann auch an ihre Grenzen kommen, ja, was die faktischen Programmierkenntnisse vielleicht angeht oder das Verständnis, besser gesagt, für diese Abläufe. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das heißt, ein einfaches Bereitstellen, das ist zu einfach gedacht. A, muss viel mit Schulung gearbeitet werden dann auch und letztlich muss wirklich ein Team aufgestellt werden, was diese Konvergenz sicherstellt. Ja, das heißt, wenn es komplexer wird, sind eher die Ressourcen besser geeignet und einfachere Sachen sind vielleicht an der Stelle besser aufgezeigt. Ja, also die Methodik ist auch wichtig, wie man das jetzt im Unternehmen halt einführt und wie damit gearbeitet wird.
Das heißt, so in anderen Worten, Low-Code kann wirklich nur funktionieren und das volle Potenzial ausschöpfen, wenn man von Anfang an ein klares Konzept aufbaut, wie IT und Fachbereiche auch zukünftig mit Low-Code zum Beispiel optimal zusammenarbeiten können.
Genau, und da auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, wenn es jetzt beispielsweise nicht leistbar ist, weil jede Fachabteilung hat ja auch ein Tagesgeschäft, ja, und denen ist ja auch nicht langweilig, ja. Das heißt, auch diese zusätzliche Zeit, die man da investieren muss, ja, um das nach oben zu oder nach vorne zu bringen, dass man wirklich auch irgendwann einen Prozess end-to-end automatisiert oder digitalisiert hat, das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Also das ist ein Zusatzaufwand. Und die Projekte, die ich kenne, die haben eigentlich immer am besten funktioniert, indem quasi in der Anfangsphase dann auch ein Team aus dem Dienstleister, der eigenen Fachabteilung und der IT gebildet wurde, dass quasi auch anfänglich so erste kritische Hürden dann gemeinsam genommen wurden. Und wenn beispielsweise dann auch solche Services zur Integration aufgebaut waren, wenn erste Prozesse abgelaufen sind, die man auch wiederverwenden kann teilweise, dann ist da die große Hürde schon genommen und es spielt sich viel, viel schneller ein, sodass man dann nach und nach das Ganze letztlich dann auch mit weniger externer Dienstleistung dann machen kann, ja, und dann nur noch vielleicht punktuell was macht.
Und Sharon, wir haben ja die Folge eingeleitet, wie es möglich ist, durch Low-Code sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Bleiben wir bei diesem Thema jetzt mal stehen oder besser gesagt, sind wir jetzt bei diesem Thema angekommen. Erzähl gerne mal, vielleicht hast du auch ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis, weil der Punkt ist ja natürlich der folgende. Wenn man vergleicht zwei Unternehmen, das eine Unternehmen setzt Low-Code ein und ist zum Beispiel beim Entwicklungsprozess schneller. Natürlich verschafft man sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, aber auf der anderen Seite, wenn das zweite Unternehmen dasselbe macht, ist er wieder weg. Und deswegen erzähl gerne mal aus der Praxis, was du da konkret beobachtest.
Ich würde den Wettbewerbsvorteil vielleicht auch aus einer anderen Brille sehen, zum Beispiel an dem individuellen Ablauf von Geschäftsprozessen. Und zwar ist heute viel, viel mehr Standardisierung wieder en vogue, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, auch die ganz neuen S4-Transformationen, das S4-System ist eher auf weniger Individualisierung ausgelegt, wie das früher vielleicht mal war mit dem klassischen ERP-System im SAP-Kontext. Und da müssen Unternehmen sich nochmal fragen, welche Prozesse machen mein Unternehmen eigentlich so individuell und was ist für mich aus der Sicht ein Wettbewerbsvorteil? Und das kann man eigentlich relativ schnell umsetzen. Ja. Das heißt, praktisch gesehen, also wir haben mit einem großen Keramikhersteller aus Deutschland beispielsweise ein komplettes Produkt-Lifecycle-Management neu aufgebaut, weil das Standardsystem, was es auch von SAP oder von anderen Herstellern auch gibt, nicht treffend war, ja, für den eigenen Prozess, ja. Also man kann natürlich Standardsoftware immer customizen und anpassen. Oftmals ist es aber dann immer noch eine Lösung von der Stange, die irgendwo hingebogen wird auf die eigenen Prozesse. Und da muss man sich kritisch reflektieren, wenn man sagt, der Aufwand ist in beiden Projekten da, das ist nicht wegzudiskutieren, aber komme ich vielleicht sogar schneller und besser zu dem Ziel, wenn ich es in einer Low-Code-Plattform abbilde und eine Konvergenz schaffe zwischen Standardprozessen in ERP-System und meinem eigenen System. Und dadurch entstehen aus meiner Sicht nochmal enorme Wettbewerbsvorteile, ja, weil man einfach eine spezifische Lösung hat. Ja? Das ist genauso gut im Retail-Bereich, beispielsweise Lieferantenportale. Es gibt Standardlösungen, aber es gibt dann die eigenen Anforderungen. Und sobald es irgendwo aus einem Gleichgewicht geht, muss man sich überlegen, kann man das nicht in so einer Low-Code-Plattform abbilden. Und ich glaube, das sind so die Hauptwettbewerbsvorteile. Und die Diskussion in Low-Code-Plattformen ist meiner Meinung nach immer sehr nach innen gerichtet. Das heißt, wie kann ich meine Bottomline optimieren? Wie kann ich effizienter werden, schneller werden und so weiter? Aber man muss sich auch mal überlegen, was an der Topline möglich ist. Ja, das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe Ideen zu einem neuen Geschäftsmodell, beispielsweise im Retail, ich habe stationären Handel, es kam eine Pandemie als Beispiel, der stationäre Handel hat zugemacht. Da kamen so Themen wie Click and Collect und so weiter, was ja auch sehr gut war für den Einzelhandel teilweise. Aber hat man auch die Möglichkeit, vielleicht sich direkt an neue Plattformen anzubinden, wie Marktplätze, ja, wie Amazon, wie Zalando, alles möglich, ja, je nachdem, wo man ist. Und somit auch die Topline vielleicht zu erweitern dass man wieder verkaufsfähig wird oder seinen Retail-Bereich auf eine Multi-Channel-Strategie vielleicht ausweitet, ja. Und das sind für mich eigentlich auch diese Wettbewerbsvorteile, dass ich nicht nur besser werde wie die Konkurrenz, sondern dass ich auch vielleicht mal was anderes mache, also auch neue Wege gehe. Und das schnell umzusetzen mit solchen Low-Code-Plattformen in Verbindung mit Integration zu bestehenden Systemen ist für mich der eigentliche Wettbewerbsvorteil, der entsteht.
Und für viele Unternehmen ist ja nach wie vor No-Code oder Low-Code eher Zukunftsmusik, aber wir schauen jetzt trotzdem mal in die Zukunft, weil wir haben ja auch angesprochen, dass wir mal über Trends sprechen. Und es hat, glaube ich, so gut wie jeder mitbekommen, der irgendwo online unterwegs ist, dass Ende letzten Jahres ja ChatGPT an den Markt gekommen ist und innerhalb von wenigen Tagen waren ja über Millionen Nutzer auf dieser Plattform. Und deswegen wäre für mich natürlich auch mal spannend, jetzt aus deiner Perspektive, wie siehst du denn generell die gesamte Weiterentwicklung von Low-Code-Plattformen, auch in Bezugnahme auf das Thema KI?
Bei KI finde ich es natürlich sehr spannend. Also bisher haben wir immer KI dazu eingesetzt, wie wir beispielsweise jetzt schnell auch einzelne Prozessschritte automatisieren können, also wieder so an der Bottomline agiert, ja, Prozesse noch effizienter machen oder weiter zu automatisieren. Und ich finde den anderen Weg auch sehr spannend, den du angesprochen hast, wie kann neue Technologie jetzt beispielsweise genutzt werden, um auch Entwicklungsprozesse auf einer Low-Code-Plattform zu vereinfachen, ja. Und ChatGPT ist da ein schönes Beispiel, also auch sehr auf natürliche Sprache ausgelegt. Das ist eben die Sprache, die die Menschen sprechen, ja. Das, was wir sehen, ist eigentlich ein Abstraktionslevel, was jetzt auf einmal verschwindet, ja. Das heißt, als Programmierer habe ich irgendwann mal gelernt, eine Sprache zu sprechen oder zu programmieren, die Computer verstehen. Und durch diesen Abstraktionslayer, dass man quasi aus natürlicher Sprache oder aus einem Gedanken, den man hat, ausführbaren Code zu machen, wird durch solche Ansätze und AI wirklich abgefedert, ja. Das heißt, künftig könnte es so aussehen, man erzählt eigentlich der Low-Code-Plattform, wie der Prozess ungefähr aussehen soll, ja. Was für Oberflächen man braucht, ja. Ich bräuchte beispielsweise eine Oberfläche, die Daten zum Kunden, zum aktuellen Preisverhalten und so weiter einsammelt. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und das Ganze soll dann später dann noch weitergeschickt werden zur Freigabe an eine Person XY. Das sind alles Informationen, die dann durch AI aufgenommen werden, verstanden werden, strukturiert werden. Und sobald man es in einer strukturierten Form hat, kann es dann auch eine Low-Code-App erstellen. Ja? Und das finde ich einen spannenden, ja, sage ich jetzt mal, Weg, wie man mit AI eigentlich diesen Prozess sehr vereinfachen kann und einer breiteren Masse zugänglich machen. Ja. Das ist der eine Punkt, ja, den ich da sehe. Und natürlich dann auch das letztliche User Interface. Ja. Wir haben im Moment ja mit unserer Maus und Tastatur ein Interface zu einem Prozess, zu einem System mit einer Oberfläche. Aber das Thema Chatbots beispielsweise ist ja auch sehr, sehr stark schon in Unternehmen eigentlich angekommen, teilweise über die letzten Jahre, dass man sich eigentlich nur überlegen muss, braucht man eigentlich immer wieder eine perfekt ausgestaltete UI, ja, die alles beinhaltet, oder sagt man, man bindet auch künftig auch solche Chatbots mit ein und sagt, man kriegt eigentlich von Teams dann eine Nachricht, Urlaubsantrag XY, freigeben ja oder nein, ja, und klickt dann einfach nur. Das ist so die andere Seite, ja, also wie verringere ich auch bei der Nutzung einer Applikation, also nicht nur in der Entwicklung einer App oder einer Applikation, sondern in der Nutzung, wie verändert sich da auch das Verhalten? Das finde ich auch einen spannenden Trend.
Und gibt es da noch andere Trends, wie sich die Plattformen generell weiterentwickeln?
Also, wenn man den Markt beobachtet, und das machen wir eigentlich schon seit einigen Jahren, sieht man, dass immer mehr dieser zwei Plattformkategorien, sage ich jetzt mal, Low-Code Application Development Plattform und die klassische Integration, also iPaaS, dass die immer weiter zusammenwächst. Weil man merkt, sobald man Applikationen baut, braucht man immer wieder Integration in bestehende IT-Systeme. Ja? Und da kommt es wirklich mit iPaaS dann zu einem nächsten Step. Wenn das verschmilzt, ja, hat man sogenannte Application Composition Platform. Ja? Und das beinhaltet eigentlich nur das Thema Low-Code als Experience im Sinne von, dass man nicht nur in Low-Code, also mit wenig Programmierkenntnissen, Applikationen mit einem User-Interface baut, sondern auch via Low-Code auch Integration Services aufbaut. Das heißt, ich brauche Daten aus dem CRM, ich brauche Daten aus einem SAP, hat dann einen Wizard, wo man eingibt, welche Daten man braucht oder wo man abgefragt wird und integriert die beispielsweise in ein UI und schreibt sie wieder zurück. Ja, das sind Mechanismen, wo man zusammenwächst. Und der Markt zeigt es auch, ja, durch Akquisen beispielsweise von Salesforce, die auch sehr stark künftig in das Thema Low-Code einsteigen werden und MuleSoft beispielsweise, die zusammengewachsen sind. Ja. Das heißt, dann merkt man das schon. Und jeder Low-Code-Application-Plattform-Hersteller baut mehr und mehr auf Integration und Integrationshersteller bauen auch ein bisschen weiter in die Richtung ja, User Interfaces, ja, und das sieht man zusammen. Und das ist eben das Composable Enterprise, was abgerundet wird mit API Management beispielsweise, ja. Das heißt, die neue Systeme sind eigentlich immer mit einer API ausgestattet, ja, Fachsysteme, also oder die ganzen ERP-Systeme, wie auch immer. Und man kann darauf aufbauen, ja, und selbst auch nochmal APIs kreieren, beispielsweise in einer Plattform. Und das sind so kleine Building Blocks, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit einem Lego-Baustein. Und künftig ist es nicht mehr so, dass man sagt, man hat seinen Lego-Bausatz, ja, und hat einen anderen Lego-Bausatz und die haben nichts miteinander zu tun, sondern das ist wie früher, als man mit Lego gespielt hat. Man hat alles in einer Kiste und baut auch mal was Neues auf, ja. Oder kombiniert verschiedene Bausätze miteinander, ja, dass man ganz, ganz neue, ja, setze ich mal, Figuren zusammenbauen kann. Und im Unternehmen ist es eins zu eins so, wenn man jetzt beispielsweise auch nochmal den Effekt mit reinbringt, dass eine Fachabteilung im Bereich Finance einen Kreditprüfungsprozess schon gebaut hat und fertiggestellt hat, auf einer Application Composition Plattform deployed hat, wo man APIs hat, wo alles parat ist und eine Abteilung im Bereich Vertrieb vielleicht in der Anbahnungsphase auch so einen Credit Check machen muss und baut sich eine eigene Applikation zusammen, kann dieser Baustein direkt wiederverwendet werden. Das heißt, man spart sich nochmal Zeit im Sinne von, man baut auch Funktionalität auf, die schon da ist. Ja, und da wird es in den Trend gehen, dass jetzt Unternehmen mehr und mehr einen internen Marketplace haben, ja, sagt man mal so, oder ein Asset Repository, ja, wie man es auch immer nennen möchte. Das können Integrationsservices sein, das können einzelne Applikationen sein, die zusammengebaut wurden. Das können auch einzelne UI-Fragmente sein, ja. Also nicht jeder Low-Code-UI-Editor hat alle Funktionalitäten oder alle Bausteine, die man braucht, ja. Und sowas kann dann auch in solchen Repositories zur Verfügung gestellt werden, wenn es schon mal gebaut wurde und wiederverwendet werden, ne? Eine fancy Tabelle, wie auch immer, mit extremen Suchfunktionalitäten oder sonstigen, ja. Und so baut sich das eigentlich immer mehr auf, dass man nicht nur schneller wird im Sinne von dem Tooling, was man verwendet, sondern auch von den Assets, die man sich selbst in dem Unternehmen aufbaut, ja. Und das ist eigentlich so der zukünftige Trend, der sich dann später auch über die eigenen Unternehmensgrenzen auch erweitern könnte. Also, dass man sagt, man hat eigentlich auch App Stores, ja, beispielsweise, oder Repositories, die öffentlich zugänglich sind, wo ein Unternehmen aus Branche X was gebaut hat, dort zur Verfügung stellt. Ein anderes Unternehmen verwendet diesen Baustein wieder. Das heißt ja nicht, dass man jetzt seine kompletten internen, ja, sage ich jetzt mal, Wettbewerbsvorteile dort deployen kann, aber man kann Baustein zur Verfügung stellen und eventuell auch davon partizipieren. Das heißt, dass man selbst auch zum Software-Vendor wird letztlich. Das finde ich nochmal eine ganz, ganz spannende Sache, dass Unternehmen, die ohnehin sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, dann auch ja auch Revenue-Streams aufbauen könnten, ja, in Zukunft. Und das wird alles durch so eine modulare Infrastruktur, Application Composition Platform, möglich.
Sehr, sehr spannend, Jerome. Das heißt, in anderen Worten, Prozessautomatisierung ist so das Level 1. Ich automatisiere eigentlich Dinge, die ich selbst ein zweites Mal nicht mehr machen möchte. Und Level 2 ist dann, ich ermögliche zum Beispiel mit einer Low-Code-Plattform, dass ich Dinge automatisieren kann oder Dinge nicht mehr machen muss, die eigentlich ein anderer schon einmal gemacht hat oder kein zweites Mal mehr machen muss. Und Jerome, da wir jetzt am Ende angekommen sind, ich sage herzlichen Dank, es war ein extrem spannendes Gespräch. Alles Gute, ciao.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören, und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.